Good morning, Endoscopy.
Der Endo-Podcast mit Professor Thomas Rösch aus dem UKE Hamburg.
Hallo, liebe Freundinnen und Freunde der Endoskopie. Im Endo-Podcast heute begrüße ich ganz herzlich meinen alten Freund Andreas Schröder aus Berlin. Dort betreibt er seit vielen Jahren eine gastroenterologische Praxis, Gemeinschaftspraxis. Wie lange eigentlich, Andreas?
Seit 1993 bin ich hier in Berlin, Wilmersdorf.
Seit 1993. Ja, das ist doch eine lange Zeit. Deswegen würde ich mit dir gerne so ein bisschen über die Entwicklungen in diesem Bereich reden, was die Zukunft sein könnte. Da gibt es ja, wie immer, wenn es um die Zukunft geht, alle möglichen Ängste, was jetzt da passiert und nicht passiert. Wie war das, wie du angefangen hast? Hast du es alleine gemacht oder?
Na, ich bin in eine Praxis reingegangen. Das war eigentlich eine internistische Praxis, die seit ungefähr 10 Jahren bestand, die aber primär rein internistisch hausärztlich geführt war. Und ich habe dann die Endoskopie dort aufgebaut und am Anfang musste man sich auch noch nicht entscheiden, ob man nun fachärztlich oder hausärztlich tätig sein wollte. Das war erst nach ungefähr 10 Jahren der Fall. Und da habe ich mich dann entschieden, als Facharzt tätig zu sein. Und ich hatte vorher schon, also weitestgehend, meinen Schwerpunkt auf Endoskopien gelegt. Und das habe ich dann sozusagen verfestigt. Während mein Kollege blieb dann hausärztlich internistisch tätig.
Das klingt ja für einen Einstieg nicht schlecht, wenn man mehrere Optionen frei hat. Das ist ja was heutzutage, was es auch nicht mehr gibt. Das ist wahrscheinlich heute wie damals. Wie ist denn das Gefühl, wenn man in die Selbstständigkeit geht? Eigentlich, ich habe ja mein Leben in der Klinik verbracht, so richtig vorbereitet wird man auf diese Themen ja nicht.
Ja, das ist ein bisschen anders heutzutage als früher. Ich bin ja noch zu einer Zeit groß geworden, wo zumindest bei uns in der Klinik das gepflegt wurde, dass die etwas älteren Assistenten auch Praxisvertretungen machten. Das war damals üblich, dass wenn der niedergelassene Arzt in Urlaub ging, dass er sich einen Vertreter aus der Klinik holte. Und das waren meistens die zuweisenden Ärzte in der Klinik. Insofern war ein Chef schon durchaus daran interessiert, dass seine Ärzte die größeren und interessanten Praxen in der Umgebung vertraten. Insofern habe ich auch viele Praxisvertretungen vorher schon gemacht gehabt. Ich meine, ich kam da natürlich dann immer nur so aushilfsweise sozusagen da rein. Ich habe das ja nicht mit eigenem finanziellen Risiko betrieben. Aber es war schon so ein bisschen Bekanntes dabei. Es war nicht reines Neuland.
Aber nicht, was jetzt den Maschinenraum betrifft, oder? Nämlich, wie das finanziell geht. Oder da geht man ja wahrscheinlich hin und spiegelt und kennt die Abläufe und so.
Das war für mich totales Neuland natürlich. Wir haben da nicht gleich eine ganz große Endoskopie aufgebaut von heute auf morgen, sondern das waren anfangs nur 3 Endoskope. Und es war in den ersten Monaten so, dass ich da mehr oder weniger 5 bis 10 Endoskopien am Tag gemacht habe. Das hat sich dann mit der Zeit erst gesteigert. Und es kam dann auch erst eben halt nach 10 Jahren diese definitive Umstellung und Trennung zwischen Haus- und Facharzt. Und wir haben dann auch eine zweite Wohnung dazu gemietet und hatten dann auch 2 Eingänge und hatten das dann auch, sagen wir mal, räumlich etwas mehr getrennt. Was auch Vorteile hatte gegenüber anderen Hausärzten, die sonst nicht so gerne geschickt hätten. Also da hat sich sehr viel getan.
Das hört sich doch sehr nach organischem Wachstum an. Ist das heute immer noch so? Was macht man denn als Junger? Es gibt ja alle möglichen Beratungen, die Banken bieten zum Teil sowas an, was ich gesehen habe. Ist das zu empfehlen?
Ja, zum Teil schon, aber auch heutzutage ist es ja jetzt auch nicht mehr so. Man kann ja nicht eine Facharztpraxis so aus dem Boden stampfen. Höchstens natürlich räumlich schon, aber den Sitz, den muss man ja heutzutage von einem anderen übernehmen. Es gibt ja eigentlich keine neuen Facharztsitze. Insofern ist es heutzutage schon so, dass man sich primär irgendwo einen Sitz suchen muss und die sind ja auch sehr, sehr schwierig zu kriegen. Also da ist gerade in so Großstädten echter Mangel da und gastroenterologische Sitze werden sehr, sehr gesucht und entsprechend auch hoch gehandelt.
Das heißt ja immer, wir sind überversorgt, gerade in den Städten und es gibt zu viel, aber wenn ich mir eure Wartelisten so anschaue, so ganz scheint es ja nicht so zu sein.
Also wir könnten durchaus doppelt so viele Endoskopien machen, wenn wir die Kapazität hätten. Wo ja hier in Berlin gerade in diesen zentralen Bezirken eine relativ hohe Dichte herrscht und die Sitze dort kann man nicht noch aus der Peripherie ins Zentrum ziehen, das ist verboten. Aber es gibt genug Patienten, die dringend Untersuchungstermine suchen.
Jetzt ist es ja, wenn man so, Medizin ist ja irgendwo auch ein Geschäft, sowohl im ambulanten als auch im stationären Bereich, wird ja auch vielfach beklagt. Aber trotzdem, wenn man sich das so mal anschaut, dann hat man ja den Eindruck, so die niedergelassene Praxis ist die letzte Bastion des Einzelhandels. Ihr seid ja alleine oder zu zweit, manchmal gibt es auch größere Zusammenschlüsse. Wie wird denn das weitergehen? Ist das das, was die Patienten unbedingt wollen, oder wird der Trend auch greifen, sich zu größeren Einheiten zusammenzuschließen, zentral versorgen zu lassen und so weiter?
Also ich denke, da geht es auf jeden Fall hin. Wobei, das ist natürlich schon etwas schmerzlich, muss ich sagen, dass man dann nicht mehr niedergelassen ist, sondern eher angestellt. Aber ich denke, das, was im Grunde auch bei den Dialysepraxen ja schon wesentlich länger ist, da ist es ja so, dass da eher Konzerne sich solche Sitze nehmen, weil sie dann auch ihre eigenen Produkte letztlich auch wieder in der Praxis zur Anwendung bringen. Aber das gibt's ja in dem Sinne nicht. Es gibt ja bisher keine Endoskopfirmen, also Olympus Fuji haben nicht eigene Praxen. Sowas gibt's noch nicht. Aber ich denke, der Trend wird sicher dahin gehen, dass die Kliniken versuchen, Sitze zu kaufen. Und das ist in Berlin hier doch schon gang und gäbe. Am Anfang gab's dann so gewisse Hemmschwellen, weil man Sorge hatte, dass wenn einer da mit anfängt, dass dann nicht so die Zuweisungen kommen, gerade mit der chirurgischen Zuweisung, dass das nicht mehr funktioniert. Aber es ist jetzt schon so, dass also die meisten Träger doch die ein oder andere gastroenterologische Praxis schon angebunden haben an den Standort. Das wird auch sicher die Zukunft sein, weil die Preise, die im Augenblick von den Krankenhausträgern bezahlt werden, einfach wesentlich höher sind, als die so Privatpersonen zahlen für so einen Sitz.
Das ist ja eine interessante Schnittstelle und beschäftigt uns gleichermaßen, wenn auch vielleicht auf verschiedenen Seiten. Du hast es kurz angedeutet, es ist ja immer so ein bisschen die Angst, wenn man bestimmte Zuweiser institutionell an sich bindet, dass die anderen dann wegbleiben. Jetzt gibt es ja wahrscheinlich keine Klinik, die irgendwie 20 oder 30 Praxen hat. Ist diese Angst berechtigt? Guckt man da zweimal hin oder setzt sich dann doch Qualität durch, persönliche Beziehungen, Service?
Also ich denke, Qualität setzt sich sicher zum einen durch. Und es kommt natürlich auch darauf an, wie der jeweilige Krankenhausträger nach außen hin sich darstellt und wie er auch irgendwie zusammenarbeitet mit den Ärzten der Umgebung. Also wenn das irgendwie ein zumindest angenehmes mal Kontakt ist, dann sollte das kein Problem sein.
Also dieser Effekt ist nicht so eingetreten. Ist es denn, nur mal so eine Frage am Rande, ist es denn umgekehrt verpflichtend, wenn man jetzt da in so ein MVZ oder was geht, dass man, auch wenn man jetzt mal zufällig von der, sagen wir mal, Kolonchirurgie nicht so überzeugt ist. Weißt du, wie das für die Kollegen ist, wenn man dann woanders hinschickt?
Ich weiß schon, das ist unterschiedlich. Es gibt Häuser, wo das gar nicht machbar ist, dass man woanders hinschickt. Aber es gibt durchaus auch Häuser, wo das irgendwie etwas großzügig gesehen wird.
Das heißt also auch, bevor man sich jetzt als Junger in so eine Konstruktion begibt, müsste man mal gucken, wer da eigentlich dann der klinische Partner ist.
Ganz sicher.
Ist ja auch ein vernünftiges Vorgehen.
Ja.
Die Frage ist ja jetzt, wie wird das weitergehen? Also es kommt zu einem Konzentrationsprozess und wer wird da, warum macht ihr das eigentlich nicht selber?
Das ist die große Frage. Haben wir auch alles schon mal durchbesprochen, aber das ist natürlich, da müsste irgendwie einer das Geld primär in die Hand nehmen. Das ist ja schon auch dann eine größere Investition. Und da sind einfach Ärzte meistens doch nicht die Unternehmerpersönlichkeiten. Daran hapert's.
Von Ausnahmen abgesehen.
Ja.
Aber das, sagen wir mal, wäre doch eine Reaktion, dass man sagt, wir lassen uns nicht aufkaufen, sondern wir machen selber was als Einkaufsgemeinschaft. So Ansätze gibt es ja. Der BNG macht das ja. Wird das gut angenommen?
Für kleinere Produkte perfekt. Also über den BNG werden ja die ganzen, sag mal, Zangen, Schlingen und sowas alles, das wird von einem Großteil der Mitglieder genutzt und das ist sehr gut. Aber mit dem Einkauf von Großgeräten, das ist immer noch ein echtes Problem, also namentlich Endoskope, Waschmaschinen und so. Da haben wir schon viele Versuche unternommen und das ist sehr schwierig. Und da ist auch die Industrie natürlich nicht so richtig daran interessiert, dass das funktioniert. Und bisher hat es leider noch nicht geklappt.
Was mir gerade so spontan von rechts hinten einfällt, wäre das eine Chance für Einmal-Endoskope? Eine entsprechende Preisstruktur vorausgesetzt.
Ja, aber das mit der Preisstruktur ist da einfach noch im ganz falschen Segment dargestellt. Aber ich meine, das Erstaunliche ist ja auch, dass wir reden alle von Ambulantisierung der Medizin, die ja unzweifelhaft kommt. Und das Zweite ist, dass die Kosten einfach doch immer mehr steigen und man immer mehr gedeckelt wird. Aber wenn man jetzt die ambulant durchführenden und zu beobachtbaren Untersuchungen letztlich von Kliniken im Ambulanzbereich machen lässt, werden zwangsläufig die Kosten sicher nicht so sehr sinken. Also ich denke schon, dass es einer Praxis möglich ist, zumindest diese Untersuchungen, die wir primär machen, das heißt also Gastroskopien, Koloskopien, das ist beim endoskopischen Ultraschall sicher was anderes und auch bei der RCP was anderes. Aber bei diesen Brot- und Butter-Untersuchungen der ambulanten Medizin, die sind sicher von den Niedergelassenen deutlich besser oder nicht besser, aber billiger darstellbar.
Ja, die Qualität hängt ja jetzt nicht immer vom Preis. Also ist ja nicht notwendigerweise das Teure dann auch immer besser. Also das stimmt schon. Ein Stichwort ist ein bisschen Wespennest, die Ambulantisierung. Da geht's ja im Moment um therapeutische Endoskopie. Da gibt's ja eine sehr klare Trennung, die natürlich durch die Abrechnung vorgegeben ist. Wenn man 50 Euro, wenn ich das recht weiß, für eine Polypektomie bekommt, egal ob der 7 Millimeter oder 7 Zentimeter ist, der entsprechende Polyp, dann wird es natürlich nichts werden. Auf der anderen Seite ist so eine stationäre EMR-Polypektomie erlöst irgendwas zwischen 1500 und 1800 Euro. Da sind die Ängste natürlich groß. Wo wird der Kompromiss zwischen 50 und 1500 liegen? Könnt ihr euch denn jemals vorstellen, Strukturen zu schaffen? Und das wird ja auch für so einen Zusammenschluss sprechen, wo solche Sachen dann auch gemacht werden mit einer Tagesklinik. Und gab es da Vorstöße oder sind da alle Verhandlungspartner vorsichtig?
Bisher ja, leider. Also ich meine, das, was mir schon seit längerer Zeit eigentlich vorschwebt, ist, dass man letztlich Praxen oder auch beispielsweise mehrere Praxen an eine Klinik andockt, um damit also auch gewisse Dinge gleichzeitig zu nutzen. Sowas gibt's ja doch nur sehr, sehr, sehr vereinzelt. Also mir sind eigentlich nur 3-4 funktionierende Beispiele bekannt, weil das ja auch sehr abhängig ist von den jeweiligen Klinikstrukturen, ob da die tätigen Verwaltungsleute doch irgendwie mitspielen und richtig interessiert sind. Also ich könnte mir eigentlich vorstellen, dass das funktionieren muss, aber es ist bisher wenig gemacht.
Das ist ja, sagen wir mal, ein deutlicher Hinweis an unsere, also an die Kliniksadressen. Kann sich das natürlich vorstellen. Man hat diese Strukturen, die ja manchmal ein bisschen als schwerfällig empfunden werden, nicht verlassen, um dann wieder darin zurückzukehren und dieselben Dinge, dieselben Hemmnisse dann wieder vorzufinden. Also ich glaube, das wird sicher ein wesentlicher Punkt sein. Das gerät immer mehr in die Diskussion. Sind die Kostenträger denn da die treibende Kraft? Oder wie stellen sich die eigentlich dazu, wenn man sagt, okay, wir können jetzt einen großen Polypen abtragen, wollen aber keine Ahnung, was dafür ist, Dreifache. Was passiert dann?
Naja, mit den Kostenträgern verhandeln wir ja gar nicht so als Niedergelassene direkt.
Sondern mit der KV.
Mit der KV.
Was sagen die denn?
Die sind da sehr indifferent zu dem Ganzen. Die haben genug mit all dem anderen zu tun und gerade im Augenblick, wo also die Pandemie herrscht und alles ja doch irgendwie Ausnahmezustände sind und ich denke auch in nächster Zeit, weil einfach die Kosten uns davonlaufen, aber dann muss sicher mehr gehandelt werden und dann wird die Zeit kommen, wo man sowas sich mehr durchrechnen sollte, aber irgendwo wird es dahin gehen, gezwungenermaßen. Dieses permanente Vorhalten von Doppelstrukturen kann eigentlich nicht zukünftig sein.
Ja, das ist ja interessant, alle stecken fest und es liegt eigentlich auf der Hand. Damit so ein bisschen zum Abschlussthema, wenn du die nachkommenden Generationen so beobachtest, was siehst du da und was würdest du jemand raten, der sagt, ich bin hier in der Klinik Oberarzt, Chefarzt, ist auch kein Spaß mehr, der Druck ist enorm, dann mache ich mir den Druck lieber selber. Was ist dein Rat?
Ja, also ich finde die Tätigkeit im niedergelassenen Bereich sehr faszinierend, muss ich sagen, nach wie vor, wenngleich ich auch immer irgendwie so Andock-Möglichkeiten an die Klinik gesucht habe, aber nicht so richtig gefunden habe. Ich denke, man sollte auch schon zu Klinikzeiten versuchen, mit der Verwaltung zu reden und auch solche Modelle schon mal so anzudenken. Es ist sicher doch verlockend, wenn man auch die Tätigkeiten, die man, komplizierteren Dinge, die man in der Klinik gelernt hat, auch weiterhin irgendwie in einem Miteinander mit so einer Klinik durchführen kann. Nur, dass man da eben halt die Preisfindung, die muss irgendwo vernünftig sein und die Bedingungen müssen für beide Seiten akzeptabel sein. Aber ich denke, die meisten Ärzte sind doch auch eher, sagen wir mal, irgendwo gewohnt, mit auch komplizierteren Patienten umzugehen. Insofern können sie da auch mal mit einer etwas komplizierteren Verwaltung vielleicht umgehen und das vielleicht doch machen.
Der große Polyp und die Krankenhausverwaltung als Vergleichsmaßstäbe. Aber nochmal dein Rat. Jemand überlegt das. Was sagst du dem? Hab keine Angst, das wird schon klappen.
Das denke ich schon. Und man muss, ich primär ja, also die Einzelpraxis ist ja doch auf dem absteigenden Ast. Und es gibt genug Einzelkämpfer immer noch. Also ich würde schon gucken, dass man da vielleicht irgendwo bei einem andockt, so wie ich das ja letztlich auch gemacht habe, bei einer funktionierenden Praxis und da entweder einen Sitz übernimmt oder eben halt mit einem Sitz von woanders, woanders dann auch andockt, sodass man eine Praxisstruktur letztlich bildet, die aus mehreren Ärzten besteht und möglichst auch irgendwo Andockstationen bietet an eine Klinik. Das ist die Zukunft, das bin ich mir sehr überzeugt.
Dass die Ausbildung so ist, wie es hoffentlich in der Klinik ist, dass man in ein Team kommt, die einem das zeigen, und das könnte ja auch in der Praxis so sein, wenn mehrere da sind, ohne dass man jetzt ins kalte Wasser geschmissen wird.
Genau.
Gut, also es besteht Hoffnung, das ist immer gut am Ende des Podcasts. Andreas, ich danke dir ganz herzlich. Es war sehr informativ, und auch an die Kolleginnen und Kollegen, trauen Sie sich was. Irgendwann muss dieser Schulterschluss oder der Zusammenschluss der verschiedenen Ebenen passieren, glaube ich, sonst übernehmen andere das Ruder. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Bleiben Sie uns gewogen, schicken Sie uns Kommentare und Fragen. In 14 Tagen sehen wir uns wieder mit der zweiten Folge unserer kleinen Statistikserie mit Susanne Sehner aus Hamburg. Da geht es um Fallzahl, Berechnung für Studien und ähnliche kleinere und größere Fallstricke.
Wollen Sie mehr zu den angesprochenen Themen lesen? Besuchen Sie unsere Webseite www.endoscopy-campus.com und folgen Sie uns auf Facebook, Twitter, LinkedIn und Instagram.